Zur Zeit der Richter herrschte einmal Hungersnot in Israel. Das zwang einen Mann mit Namen Elimelech und seine Frau Noomi auszuwandern in ein benachbartes Land. Sie zogen nach Moab. Elimelech und Noomi hatten zwei Söhne, die als erwachsene Frauen von dort heirateten, Moabiterinnen. Unglücklicherweise starben nacheinander erst Elimelech, dann seine beiden Söhne. Und so blieb Noomi mit den beiden Schwiegertöchtern allein zurück. Da wollte sie wieder nach Israel zurück und beide Schwiegertöchter in deren Familien entlassen. Doch Ruth, eine von beiden, verließ Noomi nicht. Sie sagte: Wo immer du hingehst, werde auch ich hingehen. Dein Volk wird mein Volk sein und dein Gott wird mein Gott sein. So begann für Noomi und Ruth ein neuer Lebensabschnitt in Israel. Einmal ging Ruth auf ein Feld, um Ähren einzusammeln, die am Boden liegen geblieben waren. Sie wusste nicht, dass dieses Feld einem Verwandten Noomis gehörte, der Boas hieß. Der war sehr freundlich zu ihr und erlaubte ihr, auch künftig Ähren aufzusammeln. Noomi als ältere Frau machte sich Gedanken über Ruths Zukunft. So schlug sie Ruth vor, sich zu Füßen von Boas zu legen, wenn der auf seinem Lager eingeschlafen sei. So könne sie ihn fragen, ob er ihr Schutzherr werden und für sie sorgen wolle. Ruth folgte ihrem Rat und legte sich ans Fußende des Betts mit dem schlafenden Boas. Mitten in der Nacht wachte Boas auf und erschrak. Ruth bat ihn, für sie zu sorgen und sie zu beschützen. Er war damit sehr einverstanden, aber er musste vorher ein bestimmtes Stück Land erwerben, das ihn berechtigte, Ruth zu heiraten.
Also, bevor ich anfange, damit ich es nicht vergesse, ganz herzliche Grüße von meiner Frau Rita. Sie ist in Freiburg geblieben, weil wir dort in der Gemeinde einen wichtigen Vorbereitungsgottesdienst für eine Evangelisation haben. Und sie ist Mitarbeiterin und sie wollte dort dabei sein. Lasst euch aber ganz herzlich grüßen. Ich freue mich sehr, viele bekannte Gesichter zu sehen. Und ich freue mich ebenso sehr, viele unbekannte Gesichter zu sehen. Das ist immer gut für eine Gemeinde, wenn sich das so verändert, wenn auch unbekannte Gesichter da sind. Es geht uns sehr gut. Wir können nachher vielleicht noch das ein oder andere Wort miteinander wechseln. Aber jetzt will ich gleich einsteigen in diese Geschichte von der Ruth. Das Alte Testament ist für mich an der Stelle spannend geworden, als ich entdeckt habe, dass es ein Bild, wie ein Bilderbuch ist. Ein Bilderbuch zum Neuen Testament. So große Begriffe im Neuen Testament wie Versöhnung, Erlösung, Befreiung, die werden im Alten Testament in Geschichten wunderbar vor Augen geführt. Und auch das Buch Ruth ist so ein Buch, in dem uns etwas vor Augen geführt wird, vor allem von einer großen Sache, nämlich was Erlösung ist. Was ist eigentlich Erlösung? Und wie kann man die erleben? Ich bin so froh, dass solche Bücher und Geschichten im Alten Testament uns das so richtig nahe bringen. Erlösung ist nämlich nicht ein großer Begriff, sondern Erlösung ist eine Erfahrung, ein Geschehen, ein Prozess, wie wir hier in der Geschichte von der Ruth sehen können. In dieser Geschichte kommt einmal der Boas vor und der Boas wird im Hebräischen Goel genannt. Er ist der Goel für die Naomi und die Ruth. Goel heißt Löser, der etwas auslösen, erlösen konnte, nämlich freikaufen konnte. Er war der Löser. Und nach dem alttestamentlichen Gesetz durfte der nächste Verwandte als Löser auftreten, wenn jemand seinen Besitz durch Armut verkaufen musste. Der nächste Verwandte war berechtigt, das Verlorene zurückzukaufen. Wie wir eben schon gesehen hatten, hatten Naomi und ihr Mann all ihr Hab und Gut verkauft und waren ausgewandert aus Israel, um woanders ihr Glück zu suchen, weil Hungersnot war in Israel. So wie heute viele Hunderttausende, ja Millionen Menschen ihre Heimat verlassen, weil es dort keinen Frieden, weil es dort kein Brot, weil es dort keine Lebensmöglichkeit für sie gibt. Doch Naomi hatte in der Fremde alles verloren, ihren Mann und ihre beiden Söhne. Nur mit ihrer Schwiegertochter war sie zurückgekehrt. Und als sie gehört hatte, dass in Israel wieder Brot gab, dass die Hungersnot vorüber war, da war sie zurückgekehrt mit ihrer Schwiegertochter Ruth. Ihre Felder gehörten aber jetzt einem anderen. Die hatten sie ja verkauft. Aber nun trat dieses Gesetz in Kraft, dass der nächste Verwandte ihren Besitz zurückkaufen konnte. Aber gerade da tritt in dieser Geschichte eine Komplikation ein. Ich will euch den Text gerade lesen. In Ruth 3. Er aber sprach, der Boas sprach, gesegnet seist du vom Herrn, meine Tochter. Du hast deine Liebe jetzt noch besser erzeigt als vorher, dass du nicht den jungen Männern nachgegangen bist, weder den Reichen noch den Armen. Nun aber, meine Tochter, fürchte dich nicht. Alles, was du sagst, will ich dir tun, denn das ganze Volk in meiner Stadt weiß, dass du eine tugendsame Frau bist. Ja, es ist wahr, dass ich ein Löser bin. Aber es ist noch ein Löser da, näher verwandt als ich. Bleib über Nacht hier. Will er dich dann am Morgen lösen? Gut, so mag er es tun. Hat er aber keine Lust, dich zu lösen? So will ich dich lösen. So wahr der Herr lebt. Hier tritt also eine Komplikation ein. Man würde denken, ja, ist doch alles in Ordnung, wunderbar. Die haben ihr Eigentum verloren, jetzt ist der Boas, der Verwandte da, der kauft das zurück und alles ist paletti. Aber hier steht, dass der Boas sagt, ja, es ist wahr, dass ich ein Löser bin, aber es ist noch ein Löser da, der näher verwandt ist als ich. Was hat es mit diesem anderen Löser eigentlich auf sich, der mit Naomi noch näher verwandt war? Was bedeutet dieser nahe Verwandte denn für uns? Was will uns die Bibel durch diese Person zeigen? Klar, Boas ist ein Hinweis auf Jesus. Er ist der Goel, Jesus ist der Löser, der Erlöser. Jesus hat das Recht, uns frei zu kaufen, denn er ist uns verwandt geworden, als er Mensch geworden ist wie wir. Und er ist uns noch verwandter geworden, als er ans Kreuz gegangen ist für uns und sich mit uns identifiziert hat. Jesus ist uns ein naher Verwandter geworden. Aber es gibt noch einen anderen Verwandten, eine andere Instanz, die ein Recht auf uns hat, die einen Anspruch auf unser Leben hat, sogar noch einen vorrangigen. Hat jemand von euch eine Idee, welche Instanz das sein kann, die auch einen Anspruch an uns hat, bevor der Erlöser uns lösen kann? Bitte? Ja, Jesus ist der Erlöser, aber es gibt noch einen anderen Verwandten. Wer ist das? Der ein Recht auf uns hat. Ja, aber der unterscheidet sich in seinem Anliegen, in seinem Wunsch nicht von Jesus. Ich will euch, aber das hängt damit zusammen, ich will euch aus diesem, ja, da ist ein. Ich habe es nicht ganz verstanden. Der Teufel. Oh, ja, da ist vielleicht auch was dran. Aber jetzt passt auf, wer das ist. Also was ich meine, wer es ist. Es ist das Gesetz Gottes. Wenn es um die Erlösung unseres Lebens geht, dann spielt das Gesetz eine wichtige Rolle. Das Gesetz hat nämlich den nächsten Anspruch auf unser Leben. Wir sind dem Gesetz Rechenschaft schuldig. Das Gesetz ist da und wir sind ihm verpflichtet. Das sehen wir bei Boas hier. Obwohl der Boas bereit war, die Ruth zu erlösen, war es doch rechtswidrig, das ohne weiteres zu tun. Auch Jesus konnte nicht einfach so uns Menschen erlösen. Das Gesetz stand da und das Gesetz hat sein Recht und seinen Anspruch. Nach dem Gesetz musste der nächste Verwandte als Goel eintreten, als Löser. Und bevor Boas als Löser eintreten konnte, musste das Recht dieses noch näheren Verwandten erfüllt werden. Das führt uns an eine wichtige Frage heran. wie ist das mit dem Gesetz Gottes in der Bibel, den Geboten Gottes und unserer Erlösung? Was hat das Gebot Gottes, was hat das Gesetz Gottes mit unserem Leben zu tun? Was haben wir damit zu tun? Kann Jesus einfach einen schuldigen Menschen erlösen? Kann er einfach so fünfe gerade sein lassen und sagen, ja, alles nicht so schlimm? Kann er das Gesetz einfach übergehen? Zu Jesus kam einmal ein Mann und fragte: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben erbe? Eine wichtige Frage, die sich spätestens dann stellt, wenn wir dicht an der Schwelle des Todes sind, ja? Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben erbe? Jesus antwortete ihm: Was liest du im Gesetz? Was liest du in deiner Bibel? Und er antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Und Jesus antwortete ihm: Richtig, tu das, so wirst du leben. Und was ist, wenn wir das nicht tun? Wenn wir das nicht getan haben? Gott geliebt von ganzem Herzen und unsere Nächsten wie uns selbst? Was ist dann mit dem ewigen Leben? Die Kehrseite von diesem Wort, tu das, dann wirst du leben. Die Kehrseite ist ja, wenn wir das nicht tun, was ist dann mit dem ewigen Leben? Das Gesetz Gottes zeigt uns, wie wir eigentlich sein sollten, und es wird zu unserem Richter, weil wir nicht so sind. Ich bin nicht so gewesen, ich habe nicht so gelebt, wie es das Gesetz Gottes verlangt. Das Gesetz mit seinem hohen Maßstab kann uns nicht erlösen, kann nicht unser Erlöser sein, kann nicht der Weg zum ewigen Leben sein. So sagt es dieser andere Verwandte im Buch Ruth zweimal, dieser andere Verwandte: Ich vermag es nicht zu lösen. Als der Boas hingeht ins Tor und mit ihm verhandelt und sagt: Hier, du bist der nächste Verwandte, willst du die Ruth und die Noemi lösen? Und er sagt: Ich kann es nicht, ich kann sie nicht lösen. Zweimal sagt er das. Das Gesetz kann uns nicht erlösen. Es klagt uns lediglich an, wo wir schuldig geworden sind oder wo wir etwas schuldig geblieben sind. Es verurteilt uns, aber es kann uns nicht erlösen. Paulus schreibt: Durch das Gesetz, durch des Gesetzes Werke wird kein Mensch vor Gott gerecht, denn durch das Gesetz kommt es zur Erkenntnis der Sünde. Ist uns bewusst, was das heißt? Durch die Erfüllung von Geboten Gottes können wir nicht vor Gott gerecht werden. Wie viele Menschen strengen sich an und bemühen sich, hohe Maßstäbe, hohe Ideale zu erfüllen und sagen: Ja, ich versuche gut zu sein, zu meiner Familie, zu meinem Nächsten, zu meinen Mitmenschen. Was soll ich denn noch mehr tun? Aber die Bibel sagt: Durch die Erfüllung der hohen Maßstäbe und Ideale wird kein Mensch vor Gott gerecht. Wir sind vor dem Gesetz, vor dem Gebot Gottes schuldig. Es ist ja vor Gericht auch so, wenn ich jetzt vor dem Richter stehe und ich werde beschuldigt wegen irgendetwas, dann kann ich ja auch nicht sagen: Aber Herr Richter, ich habe so viel Gutes gemacht. Ich habe für meine Familie gesorgt, ich habe für meine Nachbarschaft gesorgt, ich habe für den Staat gesorgt, ich habe mir ein Bein ausgerissen. Sie können mich doch wegen dieser Geschwindigkeitsüberschreitung jetzt nicht verurteilen. Merkt ihr, das funktioniert doch nicht. Wir können nicht verweisen darauf, was wir alles Gutes getan haben. Vor dem Richter gilt die Übertretung und die ist da. Und die Übertretungen unseres Lebens sind da. Also, das Wort Jesu, wenn er sagt: Tu das, so wirst du leben, sollte diesen Mann eigentlich dazu führen, dass er zu der Erkenntnis kommt: das habe ich nicht erfüllt. Wie kann ich dann das ewige Leben bekommen? Es sollte ihn eigentlich zu dieser Einsicht führen. Dieser Mann weicht dem aber aus. Es heißt nämlich in der Geschichte, er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sagte zu Jesus, wer ist denn mein Nächster? Und darauf antwortete Jesus ihm mit einer bekannten Geschichte, ihr kennt sie. Ein Mann zog von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Und sie zogen ihn aus, schlugen ihn und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester diese Straße hinabzog. Als er ihn sah, ging er vorüber. Ebenso kam auch ein Levit zu der Stelle. Und als er ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, ihr kennt die Geschichte, wie er ihn sah, wie er hinging und sich seiner annahm und ihn pflegte. Und Jesus stellt am Schluss die Frage, wer von den dreien, meinst du, ist dem zum Nächsten geworden, der unter die Räuber gefallen war? Verlasst jetzt einmal die üblichen Gedanken über diese Geschichte, die ihr habt, und tut einmal Folgendes. Versetzt euch einmal in die Rolle des Überfallenen. Denn irgendwie sind wir Menschen alle in die Hände eines Räubers gefallen. Wir haben alle unsere Unschuld verloren. Jemand hat uns das Leben geraubt und hat uns die Unschuld geraubt. Wir sind von der Sünde gezeichnet und liegen da, wie dieser, der unter die Räuber gefallen war. Denkt euch also mal in die Rolle dieses Mannes hinein. So wie der Paulus einmal gesagt hat, das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Und das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? Das ist doch unsere Situation. In dieser Rolle liegen wir da am Straßenrand. Tod für Gott oder halbtot an der Straße, die zum Leben führt. Aber wir können den Weg nicht gehen zum ewigen Leben. Wer wird uns erlösen? Und da kommt in dieser Geschichte ein Priester vorüber. Man könnte sagen, das war der Nächste, ja, der Nächste, der kam. Er ist der Repräsentant des Gesetzes Gottes. Das hatte er zu vertreten, aber er ging vorüber. Er konnte dem Halbtoten nicht helfen. Das Gesetz konnte dem Halbtoten nicht helfen. Ebenso wenig sein Diener, der Levit. Versteht ihr? So ist es mit dem Gesetz und uns. Das Gesetz hat zwar einen Anspruch an uns, und zwar den ersten Anspruch. Es gilt, wir müssen uns vor diesem Gesetz verantworten. Aber es kann uns nicht erlösen. Es verurteilt uns lediglich. Das Gesetz kann einen Sünder nicht erlösen. Dann aber kam ein anderer vorbei, ein Samariter, ein von den Juden verachteter. Die Juden pflegten keinen Kontakt mit den Samaritern. Sie umgingen am liebsten ihr Land, um nach Galiläa zu kommen. Und die Samariter galten ihnen als nicht ganz koscher, als nicht wirklich rein in ihrer Lehre, in ihrem Leben. Und dieser Samariter kam da vorüber. Er war nicht der Nächste zunächst, aber er wurde der Nächste für den Beraubten. Und diese drei Personen sind ein treffendes Bild. Kein Priester kann dich erlösen. Kein Pastor, kein Pfarrer. Keine Kirche, keine Freikirche und keine Religion kann dich erlösen. So wie der Priester und der Levit diesen Halbtoten nicht lösen konnten. Kein Versuch, das Gesetz zu erfüllen und gut zu leben, sondern Jesus ist der Einzige, der bereit ist und fähig ist, dich zu erlösen. Wie dieser verachtete Samariter, so wie Jesus der Verachtete war, der Allerverachtetste ans Kreuz geschlagen. Er ist der Einzige, der uns erlösen kann. Kommen wir zurück zu unserer Frage. Welche Rolle spielt das Gesetz bei unserer Erlösung? Die Geschichte von Ruth zeigt uns, Jesus kann uns nicht eher erlösen, bis die Sache mit dem Gesetz und uns geklärt ist. Der Boas sagte, ich kann dich jetzt nicht einfach erlösen, ich muss erst die Sache klären mit dem anderen Verwandten. Denn bei unserer Erlösung darf Gottes Gerechtigkeit nicht verletzt werden. Wenn Jesus Sünder erlöst, dann muss er zuerst dem Gesetz Genüge tun. Boas musste dazu zum Tor der Stadt gehen, denn da wurden die Rechtssachen geklärt. Es heißt hier, warte. Ich will zum Tor gehen, einen Moment. Ich finde es im Augenblick nicht, ihr findet es in eurem Text. Er musste erst zum Tor gehen, denn im Tor wurden in Israel die Rechtssachen geklärt. Um die Sache mit dem Gesetz zu klären, musste Jesus nicht nur zum Tor gehen, sondern er musste sogar aus dem Tor rausgeführt werden. Draußen, vor dem Tor, da wurde der Abfall der Kehricht hingebracht. Da wurden die Verbrecher hingerichtet. Und da ging Jesus hin, für uns, und ließ sich ans Kreuz nageln. Und da hat er unsere Rechtssache mit dem Gesetz geklärt. Es war nicht so einfach und ist nicht so einfach, dass Jesus den Menschen sagen konnte, okay, du hast zwar viele Sünden begangen, viele Fehler begangen, aber ist schon okay, ich vergebe dir. Nein, die Sache mit dem Gesetz musste wirklich gelöst werden und dem Gesetz musste Genüge getan werden. Und darum ging Jesus raus und wurde rausgeführt, rausgetrieben und trug das Kreuz und wurde dort als Verbrecher hingerichtet, an unserer Stelle, ein für allemal, draußen vor dem Tor, dem Ort der Verworfenen. Und als Jesus dann am Kreuz ausrief, es ist vollbracht, da konnte das Gesetz ihn nicht länger festhalten. Da war der Preis bezahlt. Und wenn das Gesetz seine Kraft verloren hat, den Erlöser zu verdammen, dann hat es auch keine Kraft mehr, die zu verdammen, deren Erlöser er geworden ist, die sich an diesen Erlöser halten. Erst als der nähere Verwandte seinen Anspruch aufgeben musste, konnte der Goel den Platz des Lösers einnehmen. Er hat das volle Recht, die zu erlösen, die sich an ihn wenden. Und wir brauchen keine Gewissensbisse mehr zu haben, auch wenn wir ein noch so sensibles Gewissen haben, seine Erlösung für uns in Anspruch zu nehmen. Denn Jesus hat das Gesetz für uns erfüllt. Und er nimmt in uns Wohnung, wenn wir ihn einladen. Und er hilft uns auch, das Gesetz zu erfüllen. Und wenn wir fallen, richtet er uns wieder auf und hilft uns wieder, das Gesetz zu erfüllen. Das hat Jesus für uns getan. Lasst uns noch auf ein Detail zum Schluss achten. Als Jerut noch ängstlich besorgt war, wie die Sache mit diesem anderen Verwandten ausgehen wird, da sagte ihr die Naomi: Warte nur ab, meine Tochter, bis du erfährst, wo es hinaus will. Denn der Mann wird nicht ruhen, ehe er es heute zu Ende gebracht hat. Die Naomi wusste, was für ein Mann der Boas war. Es gibt Menschen, die haben Jesus Christus gebeten, ihr Erlöser zu sein. Aber sie haben keine wirkliche Gewissheit, wie es zwischen ihnen und Gott wirklich steht. Ob sie gerettet sind, ob sie einmal bei Gott sein werden, wenn sie sterben. Solche Menschen neigen zu dem Gedanken, vielleicht kennt ihr diesen Gedanken, wenn ich mehr für Gott tun würde, wenn ich mehr lieben würde, mehr dienen, mehr geben, mehr fühlen würde, dann würde Gott sicher mit mir zufrieden sein. Kennt ihr diese Gedanken? Wie viele Christen leiden darunter? Aber das Schlimme ist nur, ja, wann ist es denn genug? Sie schaffen es leider nicht, ihre guten Vorsätze zu verwirklichen. Und damit wird die Ungewissheit immer quälender. Wann ist es denn genug? Wenn es dir so geht, dann achte genau auf die Worte der Naomi. Warte ruhig ab, meine Tochter. Das heißt, mach dir keine Unruhe. Hör auf, selbst zu kämpfen und die Vorsätze zu fassen, noch mehr zu tun, sondern übergib deine Sache Jesus. Er hat deine Rechtfertigung bereits erledigt. Und schau so lange auf ihn, schau so lange auf das Kreuz, bis du Gewissheit hast, dass er dich errettet hat. Es gibt ja im Alten Testament die Geschichte, wo Menschen von den Schlangen gebissen waren in der Wüste. Und da sollte Mose eine eherne Schlange aufrichten, so wie das Kreuz hier aufgerichtet ist. Und alle, die darauf schauten, die blieben am Leben. Warte nur, schau auf ihn, er macht es für dich. Ich will schließen mit zwei Beispielen von erstmal die Frau eines meiner besten Freunde. Sie ist eine sehr gewissenhafte Frau und sensible und sehr gewissenhafte Frau und sie nimmt die Dinge sehr ernst. Und sie litt immer wieder darunter, genügt es wirklich, was ich getan, was ich gelebt habe, genügt es bei Gott? Habe ich nicht zu wenig geliebt? Und als sie so darunter litt, sie war auf einer Freizeit und sie abends fast verzweifelt gebetet hat, Herr, hilf mir doch. Da wachte sie am nächsten Morgen auf und ein Liedvers kam in ihren Sinn. Und da heißt es in einer Zeile, hab ich das Haupt zum Freunde und bin geliebt bei Gott, was kann mir tun der Feinde und Widersacher Rott? Hab ich das Haupt zum Freunde und bin geliebt bei Gott, was kann mir tun der Feinde und Widersacher Rott? Und da wusste sie, ja, er ist mein Freund, ich habe ihm mein Vertrauen geschenkt. Hab ich das Haupt zum Freunde und bin geliebt bei Gott, was kann mir tun der Feinde und Widersacher Rott? Das ist die Haltung, die Ruth gefunden hat. Wart nur ab, er wird es erledigen. Er erledigt es für dich. Ihr Mann hatte folgendes Problem. Ein ganz anderer Typ und Charakter. Aber er wurde schwer krank, als er auf einem Besuch in den USA war. Mit der Speiseröhre stimmte etwas nicht. Er konnte nichts mehr essen. Er konnte nicht mehr schlafen. Er musste im Stehen, halb im Sitzen auf einem Stuhl versuchen zu schlafen. Er nahm immer mehr ab. Die Ärzte fanden nicht richtig heraus, was los war. Und er schien dem Tod entgegenzugehen. Und da sagte er mir, Ernst-Gerd, da wurde mir ganz anders. Der Tod war greifbar nah. Und mir fiel so viel ein, was ich versäumt habe, was ich falsch gemacht habe, was nicht gut war in meinem Leben. Und alles, was ich gepredigt hatte, schwand dahin. Jetzt stand ich davor. Wird Gott mich annehmen? Und er sagt, ich habe mich an eins nur halten können am Schluss. Jetzt fiel ihm auch wieder ein Lied ein. Wie schön ist es, wenn wir Lieder singen. Und manchmal spricht Gott durch solche Lieder zu uns, an die wir uns erinnern. Es fiel ihm das Lied ein, Christi Blut und Gerechtigkeit. Das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werd eingehen. Und dann geht die zweite Strophe von Zinzendorf so wunderbar weiter. Und würd ich durch des Herrn Verdienst auch noch so treu in meinem Dienst, gewönn den Sieg dem Bösen ab und sündigte nicht bis ins Grab, so will ich, wenn ich zu ihm komme, nicht denken mehr an Gut und Fromm, sondern da kommt ein Sünder her, der gern fürs Lösgeld selig wäre. Dass das Vertrauen auf den Löser, auf den Erlöser, Jesus Christus. Amen.